Schon mal überlegt, was Forscherinnen und Wissenschaftler in Ostbayern eigentlich so machen den ganzen Tag? Wir finden's raus und sagen's dir. Verständlich, ab und an ein wenig provokant und ganz sicher auf den Zahn gefühlt. Denn im Elfenbeintürmchen gibt es eine Menge toller Geschichten zu entdecken. Forschungsfunk, ein Wissenschaftspodcast der TH Deggendorf.
Herzlich willkommen beim Forschungsfunk der Technischen Hochschule Deggendorf. Wir haben heute ein komplexes, aber gleichzeitig auch super faszinierendes Thema. Und es geht einmal ins All und wieder zurück. Auf dieser Reise begleitet mich Julia Wallner. Julia ist Diplom-Ingenieurin und Expertin für Kunststofftechnik. Sie arbeitet am Zentrum für angewandte Forschung des Technologiecampus Hutturm der Technischen Hochschule Deggendorf. Hallo Julia, schön, dass du da bist und uns heute was erzählst über dieses tolle Projekt. Für alle Nicht-Bayern, Hutturm liegt wo genau?
Ja, hallo, danke, dass ihr heute da seid. Hutturm liegt ungefähr so 20 Kilometer nördlich von Passau und so 55 Kilometer von Deggendorf weg. Genau, und ist auch noch in Niederbayern.
Also man würde jetzt nicht die große Forschung mit Weltall und so weiter erwarten, aber da kommen wir noch drauf auf das Thema. Du bist Expertin für Kunststofftechnologie oder Kunststofftechnik. Was genau machst du da am Technologiecampus? Mhm. Was ist dein Forschungsthema?
Ja, ich beschäftige mich hauptsächlich mit Composites, das sind so Verbundwerkstoffe. Grundsätzlich zur Frage, was überhaupt Verbundwerkstoffe sind, vielleicht eine kurze Erklärung.
Ja, genau. Das wäre ganz cool. Also ihr sagt Composites dazu, ne?
Ja, genau. Das heißt, es ist einfach ein Verbund aus mehreren Materialien, üblicherweise 1-2. Es gibt Beispiele aus der Natur, wie zum Beispiel so Schwalbennester, wo man einfach Gräser mit Lehm verbindet. Und wenn man das so sie einzeln vorstellt, ist halt beides nicht wirklich geeignet, dass man daraus ein Nest macht. Aber als Verbund ist dann doch euch ein idealer Werkstoff.
Okay, weil zusammen ist es mehr als das jeweils Einzelne. Ne?
Genau, das schreibt sich sehr gut. Und ein anderes Beispiel war der Stahlbeton. Da wird dann der Beton die Druckkräfte und Stahl die Zugkräfte aufnehmen kann. Und wir beschäftigen uns aber hauptsächlich mit CFK oder GFK.
Also heißt?
Kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff oder glasfaserverstärkter Kunststoff. Okay. Das heißt, man hat da verschiedene Halbzeuge, also irgendwie so, kann man sich vorstellen, wie so Stoffe aus Kunststofffasern oder Glasfasern, sind entweder gewebt oder übereinander gelegt, einfach nur die Fasern. Und dann kommt da noch ein zweiter Werkstoff dazu, also ist dann das Matrixmaterial, wie beispielsweise Epoxidharz, was ja sehr gängig ist, also beim Hobbybereich hat man das ja oft. Genau. Und dann auch die Fasern, die übernehmen dann auch wieder Zugkräfte und Matrix halten die Fasern in Position. Man kann es auch sehr gut in jede Form dann drapieren, wie man es haben möchte. Ja, kann man auch lokal verstärken, also man kann sehr viel damit machen. Und generell kennzeichnet sich das dadurch, dass es unfassbar steif ist bei geringer Dichte.
Okay, also was man damit machen kann, da kommen wir jetzt dann gleich. Ihr habt ein Forschungsprojekt zusammen mit der Firma D-Cubed GmbH aus Germering gemacht, mit der ihr schon vorher zusammengearbeitet habt. Du hast vorher erzählt, aus einer Auftragsarbeit ist letztendlich ein Forschungsprojekt entstanden. Genau. Und damit seid ihr auch so quasi ins All gestartet. Und hier war der Verbundwerkstoff Carbon. Ne? Und auf dieses Carbon kann man Solarzellen aufbringen. Das war so die Sache. Und mit diesen Solarzellen kann man zum Beispiel Satelliten mit Sonnenenergie versorgen. Die Problemstellung ist natürlich, wenn ich so ein Sonnensegel habe, es muss relativ klein sein oder die Fläche oder Ausbreitung muss relativ klein sein, wenn ich an den Start gehe oder mit der Trägerrakete unterwegs bin, aber relativ groß natürlich, wenn ich dann in Position bin und Energie einsammeln möchte, um den Satelliten zu betreiben. Die Cubed hatte da Idee dazu und ihr habt die Idee dann umgesetzt. Ist es so? Kann man so sagen? Mhm. Was war das für eine Idee?
Also es war so, dass die Idee ist, dass man sehr, sehr kleines Volumen eigentlich braucht in der Rakete. Also dass halt einfach die Transportkosten relativ niedrig werden, was sie dann im All selbst entfalten kann. Und da ist die Idee, dass man das so origami-mäßig zusammenfaltet in einen recht kleinen Würfel. Generell ist unsere Anwendung CubeSat, also ein kleiner standardisierter Satellit. Das ist wie so Lego, da wo man einfach so kleine Würfel zusammensetzen kann, mhm, bis zu der Größe, die wo man dann benötigt. Genau, und die Idee ist, dass man so ein großes Solarpanel so kompakt zusammenfalten kann, dass in eins von diesen Würfeln mit 10 cm Kantenlänge reinpasst. Und im All entfaltet hat es aber ungefähr einen halben Quadratmeter Fläche. Und das ist halt schon ein Riesenunterschied zu den Standardlösungen, die es halt aktuell gibt. Und wenn man das vergleicht, normal ist das immer an der Außenseite dran, das Solarpanel, und gibt es auch klappbare Lösungen, aber mhm, wir können mal mit unserem Panel 100 Watt erzeugen und Vergleiche, also wenn man Vergleiche sieht, was schon existiert, da hat man ungefähr die sechsfache Fläche, die wo man von, oder das sechsfache Volumen, was man von dem Satellit benötigt. Genau. Und die Herausforderung ist aber, wir haben ein bisschen anders als so Standard-Composites, und da gibt es eben noch kein Verfahren, weil wir brauchen zwei Matrix-Composites nebeneinander. Also zwei Matrix-Systeme. Und wir lösen das dann, indem man dann Silikon-Kautschuk als zweiten Werkstoff nur nutzt. Das heißt, man kann es dann auch biegen. Und ja, ist jetzt sehr unüblich. Wir brauchen dann eine sehr exakte Faltung. Und wo halt die Solarzellen drauf sind, brauchen wir eine sehr steife Fläche drunter. Also die dürfen ja natürlich nicht geknickt werden.
Also man hat praktisch die Flächen, auf der eben die Solarzellen sind, die sehr steif sind, die, mhm, sehr robust sind. Genau. Und zum Ausklappen brauche ich natürlich die Faltstellen sozusagen, mhm, wo ich ein Material brauche, das biegsam ist, das auch die Energie mitbringt, letztendlich, um sich ausfalten.
Genau.
Ich drücke nicht unten auf den Knopf und dann geht alles auf, sondern das muss sich ja von selber entfalten, in gewisser Weise.
Also im All wird das aus so einem Würfel rausgeschoben, mhm, und dann entfaltet es ja wirklich komplett von alleine. Also das ist einfach die Energie, die man beim Produzieren von dem Teil reinsteckt, oder beim Falten eigentlich. Das wird dann einfach wieder freigegeben und dann ist es wieder in der Ausgangsposition, also ist wieder komplett entfaltet.
Und auch das flexible Material, das soll eben leicht, robust und, wie gesagt, selbst entfalten sein. Wie seid ihr dann auf Silikon-Kautschuk gekommen? Einfach durch Ausprobieren oder?
Ja, also wir haben da Temperaturanforderungen bekommen unter anderem. Und bei minus 60 Grad muss ich das nur entfalten können. Bei minus 90 Grad muss man überleben. Und okay, da fallen halt sehr viele Werkstoffe einfach raus. Also ja, bei unserem Campus ist also ein Kunststoffanalytiklabor, und da gibt es eine DSC-Messung, also so ein Gerät, wo man die Glasübergangsbereiche feststellen kann. Man findet es aber auch in der Literatur schon, Silikon-Kautschuk ist das ja gut geeignet, weil das einfach den Glasübergangsbereich bei unter minus 100 Grad hat. Das heißt, mhm, das ist raus aus unserem Einsatzbereich, und über der Temperatur kann man sagen, dass die Entfaltbarkeit noch gewährleistet ist. Also dass es sich wieder zurück entfalten kann. Einfach also, weil es da noch einen anderen Zustand hat, was ein bisschen elastischer ist. Und drunter also, wird es einfach wegen.
Und über der Temperatur ist in dem Fall weniger kalt als krass kalt.
Genau.
Wobei es minus 60 ja schon ziemlich kalt ist. Ne?
Ja.
Du hast mir, also wenn es um Forschung geht, die zur Anwendung kommen soll, tatsächlich wie in dem Fall, spielen natürlich auch die Kosten immer eine Rolle, mhm, weil es muss ja wirtschaftlich sein. Das heißt, die beste Idee hilft nichts, wenn sie nicht marktfähig ist, wenn sie nicht bezahlbar ist. Inwiefern hat es euer Projekt beeinflusst, dieses Thema Kosten? Du hast am Anfang schon gesagt, okay, je kleiner was ist, desto weniger Platz nimmt es weg, desto weniger Gewicht nimmt es weg, desto weniger mehr Raum habe ich für anderes, und dadurch nehme ich ja auch schon von den Kosten was weg. Aber inwieweit hat das Ganze eure Versuchskonzeption oder euren Versuchsaufbau beeinflusst, mhm, immer auch die Kosten im Hintergrund zu haben?
Also grundsätzlich haben wir immer sehr kleine Tests gemacht, also immer erst Prinzipversuche, bevor wir dann aufs Ganze gegangen sind, weil das Material ist unfassbar teuer, vor allem als Silikonkautschuk.
Also was heißt unfassbar teuer?
Wenn man sagen, was es sowas kostet? 10.000 Euro, und inzwischen ist es noch teurer geworden. Also wir haben okay, sehr sparsam damit dann umgegangen.
Okay.
Ja, genau, und sonst haben wir aber auch noch eine andere Herausforderung gehabt, weil es ja ein relativ großes Bauteil. Und es muss auch irgendwie ausgehärtet werden. Und deswegen hat bei uns dann ein Laboringenieur uns einen eigenen Ofen gebaut, mhm, wo man dann noch so eine Wärmekammer dazu, also so eine Isolationsbox dazu gebastelt haben. Und damit haben wir sehr, sehr günstig an einen funktionierenden Ofen gekommen, wo wir aber auch die Temperatur sehr gut kontrollieren können. Und wir haben das einmal ausgerechnet mit so einem Standardofen. Und bei uns war eigentlich kein Standardofen möglich gewesen. Und da haben wir auch ungefähr 6 Wochen von den Kosten einfach eingespart. Mhm. Genau, also ich glaube 2000 Euro hat es dann insgesamt komplett miteinander gekostet. Das hat wirklich dann für uns speziell gefertigt. Also perfekte Maße dann. Perfekte Zugänglichkeit, genau.
Das aber habt ihr da doch ein neues Fertigungsverfahren auch mitentwickelt? Oder?
Mhm. Also es wäre nicht anders gegangen, weil es gibt bis jetzt noch, also es gibt einen Stand der Forschung. Da gibt es Verfahren, die möglich wären. Die wären auch sehr teuer, die haben wir auch ausprobiert im kleinen Format. Aber es ist nicht wirklich umsetzbar, weil unsere Anforderungen sind einfach höher, als man damit abdecken kann. Also wir haben Stege von 4 mm, was wir sehr präzise dann auftragen müssen, mhm, mit dem Silikonkautschuk. Und ja, also eine Möglichkeit wäre gewesen, dass man so ein RTM-Werkzeug nutzt.
Was ist RTM?
RTM ist, das ist so ähnlich wie so eine Spritzgussform.
Ah, okay.
Mhm. Nur dass die horizontal getrennt ist. Da legt man dann auch das Gewebe ein. Dann schließt man die Form und dann wird das Matrixsystem einfach durchgelassen. Damit kann man dann auch nur ein Matrixsystem normal nutzen. Wir brauchen aber eben zwei und da gibt es auch schon so Forschungsergebnisse, dass man dann Dichtschnüre einlegt in die Form und dann werden die Bereiche einfach abgequetscht. Mhm. Aber was man dann halt braucht, ist immer so ein Harzeinlass- und Luftausgangspunkt pro Fläche. Und wir haben leider sehr, sehr viele von diesen Flächen, die unterschiedlich aufgetragen werden müssen. Und da wäre das ein sehr, sehr kompliziertes Werkzeug. Wir haben das dann mit dem Silikonkautschuk mal getestet, weil da braucht man ja nur einen Einlasspunkt eigentlich, weil das ja so wie so ein Spinnennetz ist, was über die ganze Geometrie zieht. Anders als Epoxidharz, was halt dann später auch noch draufkommt. Und auch da war das schon sehr komplex, weil man so viele Parameter zum Einstellen hat, dass es wirklich sie so fein drüber zieht, aber es wird auch gleichzeitig ein wenig temperiert und dass es nicht gleich schon irgendwie gestoppt wird durch die Aushärtung. Und wir wollten halt die ganzen Probleme gleich beseitigen und haben dann ein neues Verfahren entwickelt. Bei uns funktioniert das eigentlich komplett anders, wir haben eine offene Auftragung. Also wir haben die Bereiche, wo wir in dem jeweiligen Schritt nicht tränken wollen, die decken wir einfach ab mit Magnete. Und dann können wir durch die Anpresskraft ja sicher gehen, dass das Matrixmaterial sich da nicht reinzieht. Und dann hört man das so aus. Und im nächsten Schritt werden die Magnete weggenommen. Theoretisch, wenn man nochmal andere Stellen abdecken müsste, dann kann man das auch machen, dann halt mehrschrittig das fertigstellen. Aber bei uns sind eben nur 2 Schritte nötig. Und was da sehr gut ist, ist, dass man das automatisieren kann. Also das ist ja von allen Seiten dann zugänglich für einen Roboter. Und das macht es dann auch sehr im Prozess tauglich, was bei den anderen Verfahren bis jetzt einfach nicht möglich war.
Also man hört schon raus als Laie, so wie ich natürlich auch und wahrscheinlich viele, die uns zuhören, zuschauen, wie kompliziert das Ganze ist und wie viel Erfahrung, Expertise mit den Materialien, aber auch mit Verfahrensweisen man braucht. Kann man dann als Hochschule so ein Verfahren irgendwie vermarkten, verkaufen oder sagen, wir haben das entwickelt oder lizenzieren oder was auch immer? Ist sowas möglich oder angedacht?
Ja, das ist grundsätzlich möglich und wir haben das auch schon gemacht.
Okay.
Wir haben mal letztes Jahr im August eine Patentanmeldung eingereicht. Dauert halt jetzt, bis
alles
durch ist. Genau.
Bürokratie durch ist, ja.
Ja, genau. Okay. Aber grundsätzlich, ja, ist möglich. Wir wollen das Verfahren dann weiterentwickeln noch. Weil es ist wirklich sehr viel Potenzial noch dahinter. Man kann noch sehr früh damit umsetzen, was halt aktuell einfach noch nicht möglich war. Genau, also man kann auch Ausgründung machen. Also
okay.
Da ist man wirklich sehr frei. Ja.
Aber ist jemand da, der sich jetzt auch traut, dann zu sagen, okay, ich mache eine Ausgründung, ich übernehme die Sache, ich mache eine Firma draus? Bei euch jetzt am Campus?
Ja, grundsätzlich ja.
Grundsätzlich ja, okay.
Aber dafür muss das Verfahren nur mehr Anwendung finden. Also,
okay.
Dass man, also in der Raumfahrt sehen wir das Potenzial schon sehr, sehr groß, aber wir hätten gern mehr Anwendungsfelder, nur die, wo wir uns erschließen wollen. Also Ideen sind schon da, aber wir brauchen erstmal weitere Projekte, wo man dann sieht, welche Firmen hätten da Interesse und wo genau ist das wirklich sehr, sehr nützlich, dass man es einsetzt.
Okay. Das Produkt, das jetzt hier zusammen mit D-Cubed rausgekommen ist, war ein selbstentfaltender Origami-Solarwürfel. Mhm. Der Satelliten, der heißt PowerCube. Er ist leicht, stabil, effizient. Was kann denn der noch, der PowerCube? Oder gibt es da andere Felder, wo man den brauchen könnte, außer jetzt, was die Satelliten angeht?
Also entwickelt worden ist er auf jeden Fall für die Satelliten. Und er kann sie auch nur im All leicht entfalten.
Wegen also der Temperatur dann auch, oder?
Nein, das nicht, aber die Erdanziehungskraft, die spielt da ein bisschen dagegen, wenn man das jetzt an der Erde anwendet. Also man kann das Konzept schon übertragen, dass man für den Alltag quasi so Zelte zum Beispiel mit Solarfunktion dann umsetzt. Aber der PowerCube selbst ist fürs All gedacht.
Okay, genau. Also wenn wir jetzt hier den rausschieben würden aus dem Cube, würde er sich nicht entfalten, oder doch? Anders?
Es gibt da ein Video, das wo die Entfaltung auch auf der Erde zeigt. Allerdings hat man dann da Schnüre genommen, um der Erdanziehungskraft einfach entgegenzuwirken. Mhm. Wir haben auch schon oft den bei uns einfach am Campus entfaltet. Aber da hat man die Reibung halt einfach vom Boden und die hindert manchmal, dass das komplett aufklappt. Da muss man dann wieder mit der Hand nachhelfen. Also grundsätzlich natürlich kann man es trotzdem nutzen, aber ja, dafür ist er, so wie er aktuell ist, zu teuer, auch mit dem Silikonkautschuk, weil es halt speziell einfach fürs All ist. Da würde man halt einfach das Material ersetzen, wenn man es hier anwenden
möchte. Würde man hier nicht brauchen, ne? Genau, so ein teures Material.
Ja.
Also ihr seid natürlich jetzt trotz dieses Projekts nicht in das große Weltraumbusiness eingestiegen, aber eure Kunststoffexpertise kann man natürlich auf der Erde auch sehr gut gebrauchen. Was ich so faszinierend finde, also neben der Idee überhaupt, finde ich auch faszinierend, mit so einem Unternehmen wie D-Cubed zusammenzuarbeiten, die ein sogenanntes New Space Unternehmen sind, die also auch mit SpaceX zusammenarbeiten. Gibt es da irgendwas, was für euch, wo ihr sagt, wow, war das cool, mit denen zu arbeiten? Irgend so einen speziellen Moment, wo ihr sagt, das war mal was wirklich ganz Besonderes?
Ja, also mit D-Cubed haben wir wirklich super gern zusammengearbeitet und haben wir immer noch wahnsinnig gern mit ihnen Kontakt. Was mich am meisten begeistert, ist eigentlich, dass wir haben mehrere von diesem Solarzellenträger ja gefertigt bei uns und einer von diesen wird jetzt tatsächlich auch ins All geschossen und das ist halt dann schon Wahnsinn, wenn man weiß, dass man das selbst bei uns in Hutturm quasi gemacht hat und wird dann wirklich oben landen. Also für Tests, also ist auch schon komplett die ganzen Tests durchgelaufen mit, da gibt es ja Schocktests zum Beispiel, was der alles überstehen muss, bevor man überhaupt drauf schießen darf. Und genau, aktuell wartet man halt einfach nur auf einen Starttermin, wann er in die Rakete darf zum Funktionstest.
Und wird sowas dann mal in Serie produziert oder sind das Sachen, die man wirklich immer wieder nach Bedarf nachproduziert? Solche Würfel dann?
Also der Plan ist schon die Serienproduktion damit. Deswegen ist ja ein Serienverfahren entwickelt worden.
Okay. Was dann die Cube praktisch machen genau. wird.
Und dann ist ja quasi auch die Skalierbarkeit ist ja auch sehr einfach umsetzbar. Das ist auch ein Vorteil mit dem Verfahren, dass man die Geometrie kann man leicht ändern und ausweiten. Sehr kostengünstig. Und das hat dann natürlich sehr viele Vorteile.
Ja. Ja. Also das, was wir angesprochen haben mit den Kosten, skalierbar, ist immer wichtig.
Ja.
Super. Okay, neben die Cubes, wie geht's weiter mit den Composites, mit den Verbundwerkstücken oder was sind so Projekte, die ihr noch am Campus verfolgt?
Aktuell wollen wir weitermachen mit Multimatrix-Werkstoffe und dieses Verfahren einmal weiterentwickeln. Aber auch andere Multimatrix-Verfahren ja neu entwickeln, die dann andere Vorteile haben, auch mit Anwendung auf der Erde dann.
Und ihr arbeitet mit Unternehmen dann zusammen oder ist es mehr so, dass ihr sagt, wir machen Forschung auf dem Aufbau, was wir bisher gemacht haben und versuchen uns dann Unternehmen zu holen oder ist es auch andersrum, dass Leute kommen und sagen, ihr könnt es gut?
Ja, also das ist
oder beides einfach, ne?
Beides ist ja möglich. Also entweder die Firmen sagen, ich habe da eine Idee, kann man das irgendwie umsetzen und dann schaut man es gemeinsam an. Das ist dann auch interdisziplinär möglich. Also wir haben auch zum Beispiel auch medizinische Themen bei unserem Campus, die wir angreifen wollen, wo man da im ersten Moment nicht unbedingt so drüber nachdenkt. Aber es sind genauso auch Projekte alleine möglich, aber mit Firmen zusammen ist halt einfach interessanter, weil dann sieht man gleich die Anwendung.
Ja. Du hast vorhin was von den Zelten gesagt, das fand ich ganz interessant und witzig. Also man kann praktisch auf eine Zeltplane auch Solarzellen, wenn man will, aufbringen und dann das Zelt zusammenfalten und wenn man es entfaltet,
das
hat man die Stromversorgung mit morgens.
Ja, dann müsste man dann auch andere, ja, einen anderen Werkstoff nehmen, also nicht eine Standardzeltplane, aber grundsätzlich ja, kann man auch Komposit dafür nutzen, ja.
Witzig. Gut, wenn jetzt jemand sagt, interessiert mich, das ist wirklich ja High-End-Forschung, die letztendlich auch Anwendung findet und Interesse hat, mit euch zu arbeiten, an wen rufe ich dann an? Dich? Den Campus? Wer ist da? Wen kann ich kontaktieren? Mit wem kann ich in Verbindung treten, um vielleicht mal ein Projekt zu besprechen?
Ja, da war unser wissenschaftlicher Leiter am besten geeignet. Das ist der Professor Sebastian Kölbel, der auch sehr, sehr gerne interdisziplinär arbeitet.
Der auch
und
schon hier
sehr engagiert ist.
Im Forschungsfunk war,
genau. Und mit dem kann man dann gerne Kontakt aufnehmen und der bespricht dann alles Weitere.
Okay, dann hoffen wir mal, dass es eine kleine Anregung war, hier unser Gespräch. Ja, vielen Dank, dass du uns den Einblick gegeben hast in das Thema Materialwissenschaft und speziell Kunststofftechnik. Schön, dass du da warst und allen anderen vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis demnächst.
Das war Forschungsfunk, der THD-Wissenschaftspodcast aus dem VLab in der Deggendorfer Veilchengasse. Bleib dran, wenn du mehr darüber erfahren willst, worüber an der Technischen Hochschule Deggendorf geforscht wird und was das tatsächlich auch mit dir zu tun haben könnte. Servus und bis zum nächsten Mal.